Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Bilder dürfen nur bis 2,40 groß sein, sonst passen sie in New York nicht mehr in die Aufzüge rein. Für die Leute, die sich die in ihre Lofts hängen wollen.
Ja, wobei, da haben wir über die Jahre hinweg auch einen super Trick gefunden. Und zwar kann man den Aufzug ein bisschen weiter runterfahren lassen und dann auch durchaus Bilder bis zu 3 Meter auf den Aufzugkabine draufstellen.
Oben drauf
und dann das Bild hochfahren und dann die Tür aufmachen und vom Aufzugdach wegnehmen.
Ja. Aber da geraten einige Leute sicherlich sehr ins Schwitzen, wenn man das mit den teuren Bildern macht.
Ja, vor allem ist das oft nicht ganz unaufwendig, weil man eben dafür dann den Aufzugsmechaniker braucht. Aber immer noch besser als ein Kran. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Heute ist hoher Besuch bei mir, ich könnte jetzt große Reden schwingen, aber ich sag's einfach, wie es ist. Der beste Galerist der Welt, herzlich willkommen, Johann König.
Vielen Dank für die Erfahrung.
Ja, das war's auch schon, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Für die bevorstehende Erfahrung. Ja.
Schön, dass du da bist erstmal, ich freue mich sehr. Wir fragen unsere Gäste ja immer, was sie irgendwie, wie wir sie mit Snacks und so weiter versorgen können. Du wolltest gerne Apfelschorle, Mineralwasser und Kuchen. Das ist ein Aschenbecher übrigens.
Ach, habe ich das vorher gewünscht, oder was?
Ja.
Ach, das wusste ich nicht. Das hat dann die Danai für mich gemacht.
Ich fand das so lustig, dass du dir Schorle und Wasser gewünscht hast und hab dann gesagt, vielleicht willst du dir eine Schorle machen.
Ich bestehe darauf, mir die Schorle selber zu machen, weil ich ein sehr spezielles Mischungsverhältnis so James Bond-mäßig.
Ja, sehr gut.
Und zwar mache ich erst das Wasser und dann den Apfelsaft.
Das mischt sich einfach besser durch.
Ja, so. Genau.
Dann hat man am Schluss die Erfrischung des Wassers, wenn man es ganz langsam tut.
Und dann schmeiße ich den Kuchen noch oben drauf.
Aber dann ist es ja schon fast wieder eine Installation, muss man sagen.
Ja, nur, dass ich sie konsumiere.
Ja, aber das, dann ist es Concept Art.
Konsum. Konsumart.
Ja, genau. Ich freue mich total, dass du heute da bist, damit ich endlich mal viel mehr über Kunst erfahre. Also ich muss dazu vorweg checken, ich liebe Kunst. Ich bin ein begeisterter Galerienbesucher. Ich war vor kurzem, hast du mich auf eine Vernissage eingeladen in deine Galerie.
Ja.
Habe ich mich so gefreut, dass ich sofort hingekommen bin. Ich gehe aber auch gerne in Museen und so weiter. Ich gehe auch regelmäßig in die gleichen Museen. Nicht nur wegen Ausstellungen, sondern auch wegen sozusagen der Dauerausstellung, also zum Beispiel in Köln. Ich gehe fast immer ins Ludwig, wenn ich in Köln bin, das ja dein Vater auch eine Zeit lang geleitet hat.
Genau.
Mittlerweile gibt's einfach Bereiche, wo ich dann so ganz schnell durchlaufe, weil ich weiß, da interessiert mich nichts, und andere, die ich ganz spannend finde und so. Also ich habe nur, das Interessante ist nur immer, wenn ich in Ausstellungen gehe oder in Museen oder wie auch immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich habe so einen gewissen Interpretationsraum, wenn ich mir Bilder angucke oder Kunst angucke, den ich immer so anwende auf die Dinge, die ich sehe. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der durch nichts unterfüttert ist, dass ich sozusagen nur einfach mir für mich selber irgendwelche Schlüsse ziehe, die aber jetzt kunsthistorisch fast nie, sagen wir mal, ordentlich begründet sind.
Aber dann machst du es, glaube ich, genau richtig. Also ich glaube, dass das Wichtige ist, sich das überhaupt anzuschauen und nicht zu viel zu erwarten und dann einfach zu gucken, was macht das mit mir, interessiert mich das nicht, warum interessiert es mich nicht, warum interessiert es mich. Also ich glaube, das größte Problem, und das hat der Kunstbetrieb sich ein bisschen selber eingebrockt, ist dieses Überfrachten. Und ich vergleiche das ja gerne mit der Literatur oder dem Theater oder auch mit der Musik. Da können irgendwie gewisse Experten merken dann die Bezüge zu anderen Literaten, wenn sie Murakami lesen oder so, ja, oder irgendwelche Kafka-Bezüge oder sonst irgendwas, aber die braucht es gar nicht, sondern die Geschichte alleine kann schon genug unterhalten, und so ist es mit der Kunst auch. Also ja, man wenn man sich tiefer damit auskennt, weiß man, wen der Künstler, die Künstlerin hier aufs Korn nimmt oder auf die Schippe oder worauf sie sich bezieht, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Das kommt dann von selber, wenn es einen wirklich interessiert. Ja. Aber ich glaube, dass sich nur inspirieren lassen, unterhalten lassen, ärgern lassen, ist vollkommen ausreichend. Und wie du selber sagst, es gibt eben Bereiche, die interessieren einen automatisch mehr und andere weniger. Deshalb ist eben Kunst auch sehr viel demokratischer, als es oft wahrgenommen wird, weil in so einem Museum ja ganz viele Leute gleichzeitig sich mit den Sachen beschäftigen können und auch die Museen vielleicht gar nicht die Lobby haben, die sie verdienen, weil es gehen mehr Leute in Museen als in Bundesliga-Stadien.
Wirklich?
Ja. Ja. Ja.
Aber hat so ein Museumsbesuch nicht auch oft sowas von, wir müssen jetzt einmal im Jahr ins Museum oder so? Ist das nicht oft manchmal so eine Pflichtveranstaltung von Leuten, die das vielleicht gar nicht so interessiert? Oder auch so Schulklassen oder so? Du hast ja auch manchmal Schulklassen in der Galerie, ne?
Ja, wir haben viel Schulklassen in der Galerie. Klar, ich glaube, das gehört natürlich, also Museen sind Bildungseinrichtungen und keine Unterhaltungseinrichtungen, aber ist es natürlich trotzdem gut, wenn sie auch unterhalten. Und ich denke, dass es gut ist, dass Schulen in Museen gehen, um quasi diesen Möglichkeitsraum aufzumachen. Aber dieser Gang ins Museum oder der Weg in die Galerie sollte viel schwellenärmer sein, als er oft ist. Und ich glaube, dass Museen da auch Nachholbedarf haben und manchmal dann durchaus auch zu populär agieren. Mhm. Und ich glaube aber, dass diese Idee von Kunst verstehen viel zu hoch aufgehangen wird. Mhm. Weil man geht auch ins Theater oder in die Oper oder ins Konzert und genießt klassische Musik, die ja auch eine Meta-Bedeutung hat. Ja. Und wenn ich das Programmheft lese und mich intensiv damit beschäftige und mit dieser Interpretation und irgendwie eine, weiß ich nicht, die Räuber von Schiller in die Gegenwart versetzt, kann ich mich davon unterhalten lassen oder ich kann das Original lesen und gucken, was hat der Regisseur aus der Geschichte gemacht. Aber ich glaube, sich nur davon unterhalten zu lassen, ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen genug. Ja. Man muss nicht alles dechiffrieren und sondern wie in einen Club gehen. Mal gefällt es einem mehr, mal gefällt es einem weniger und so kann man auch ins Museum gehen.
Das ist ja auch so, aber ich meine zum Beispiel Theater ist ja auch ein gutes Beispiel, weil das ja, also gerade so Regietheater und so, ja manchmal in so Sphären geht, wo auch viele Leute sagen, ja, da komme ich nicht mehr mit, das ist nicht, die gehen dann irgendwie lieber ins Boulevardtheater oder so. Und es gibt ja auch zum Beispiel sehr verbreitet diesen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Der ja aus so einem Ort kommt von, also das war ja ursprünglich, das ist ja der gleiche Witz, wie die Leute sich kaputt lachen über die Putzfrau, die damals die Fettecke von Beuys irgendwie sauber gemacht hat und so. Weil es quasi in so einem Mainstream immer so diese Befürchtung gibt, dass Kunst etwas ist, was dazu gemacht wurde, nicht verstanden zu werden.
Ja, die Geschichte von Beuys ist ja lustigerweise ein bisschen komplexer. Wenn ich das richtig erinnere, war das so, da war ein SPD-Kreisverein, der sich getroffen hat und die haben Bier in diese Badewanne getan, um es zu kühlen und haben dann kam die Putzfrau und hat quasi den Schaden wohl repariert. Ja, und ich glaube, das Faszinosum ist natürlich das, dass bei der Kunst ein Wert zugewiesen wird, der vielen nicht nachvollziehbar ist. Das ist ja das Interessante im Museum. Das Museum ist eigentlich da relativ neutral, weil es alle Kunstwerke den Auftrag hat, mit allen gleich umzugehen. Ob das jetzt der.
Und weil es quasi nur zeigt.
Ja, und aber auch die eine konservatorische Aufgabe hat, die gar nicht wertend ist. Also da werden nicht wertvolle, im Markt wertvolle Kunstwerke genauso sorgfältig behandelt wie sehr wertvolle Werke. Mhm. Außer sie sind eben dann zum Beispiel konservatorisch so beeinträchtigt, dass sie nicht mehr reisen dürfen oder so. Hat aber dann eigentlich auch mehr mit dem Zustand als mit dem Wert zu tun. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz erfrischend, dass Museen da diese Marktbewertung gar nicht so kennen.
Ich finde das ja eh gut, wenn der Umgang mit Kunst irgendwie unverkrampft ist oder dass es eben auch nicht so hochgehangen wird und nicht immer so staatstragend betrachtet wird oder so. Es gibt ja auch diese Story von Sylvester Stallone, der, ich weiß gar nicht, ob das ein Bild von Kiefer war oder so, wo so Blätter abfallen und der so im Interview gesagt hat, ja, ich habe die dann einfach alle wieder dran geklebt, weil ich habe ja dafür viel Geld gezahlt und so. Das finde ich irgendwie so, wenn dann der Käufer mit dem Bild auch irgendwie so interagiert, das finde ich irgendwie extrem interessant und spannend, weil das ja sozusagen dieses Kunstwerk dann weiterleben lässt, weil viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen sind. Das ist doch vorgesehen, dass das runterfällt, das kannst du doch nicht machen und so.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass das bei Kiefer vorgesehen ist, dass es runterfällt. Und was das aber so ein bisschen erzählt, diese Geschichte, ist, dass Kunst haben mit Verantwortung und auch Aufwand einhergeht. Mhm. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen, wie viel Aufwand auch im Sammeln von Kunst steckt. Das ist eben auch noch ein interessanter Aspekt, der oft, finde ich, ein bisschen kurz kommt. Das ist nicht unaufwendig, dem immer nachzugehen. Es ist eben bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gibt es so eine hohe Nachfrage, dass man sich richtig darum bewerben muss, die Sachen zu kaufen. Mhm. Und dann geht auch eine Verpflichtung mit einher, weil es gibt oft nicht so viel davon und dann wollen die die Sachen ausleihen, um sie in anderen Ausstellungen zu zeigen. Da geht dann wiederum Leihverkehr mit einher, dass man die Kunstwerke auch quasi wieder zur Verfügung stellt. Und wir experimentieren ganz stark mit unterschiedlichen Formen. Also zum Beispiel haben wir so angefangen, offene Editionsdrops zu machen, die dann für 24 Stunden laufen, wo Künstlerinnen und Künstler dann Unikate produzieren und haben MISA gegründet. Das ist so ein Kunstmarktplatz, wo junge bis etablierte Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke verkaufen und aber auch Sammlerinnen und Sammler, die wieder verkaufen, die sie mal gekauft haben. Mhm. Um so ein bisschen dieser ganzen Erreichbarkeit Vorschub zu leisten.
Ja.
Dass Kunst eben nicht, noch kann man sie nicht streamen, dass die erreichbar wird.
Ja, also so eine Niederschwelligkeit für den Kunstmarkt einfach weiter öffnen, damit da irgendwie jeder rankommt.
Genau, und versehen mit allen möglichen Werkzeugen wie Rankings und Preisschätzungen, also künstliche Intelligenz, die anhand von Karrieredaten und Auktionsdaten einen Preis ermittelt, der dann gegenübergestellt wird zwischen dem Preis, den die Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Verkäuferinnen und Verkäufer aufrufen, dass man da ein Gefühl für bekommt und sowas wie so eine Weltrangliste beim Tennis,
ja.
Die sich dessen bemisst, wie viele Ausstellungen schon absolviert wurden. Wenn man jung viele Ausstellungen hat, hat man ein höheres Ranking, als wenn man dieselbe Anzahl der Ausstellungen hat, aber viel älter ist.
Mhm.
Ja, also das ist sozusagen die, wenn man eben sagt, woran bemisst sich gute Kunst, sagen wir, gute Kunst bemisst sich daran, dass die Institutionen wie Kunstvereine und Museen das viel ausstellen.
Ja.
Um irgendwie zu sagen, natürlich liegt die Kunst im Auge des Betrachters, aber es gibt Instanzen, wie, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Autor viel übersetzt wurde, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das gute Literatur ist, aber es ist auf alle Fälle populäre Literatur und so ist es eben bei der Kunst auch.
Mhm.
Und das ist zumindest eine Orientierungshilfe, die einem da ein bisschen den Weg ebnet auf miser.art.
Ja. Aber jetzt solche Aktionen und zum Beispiel auch der König Souvenir Shop, den du in deiner Galerie hast, der immer so kleine, von Künstlern geschaffene, reproduzierbare Souvenirs eben verkauft. All diese Dinge haben ja so ein bisschen, also da ist die Kunstszene oder die Kunstbranche wahrscheinlich sogar besser gesagt, offensichtlich ja der Hip-Hop-Szene zum Beispiel nicht unähnlich, in der dann alles, was erfolgreich ist oder auch auf Vermarktbarkeit ausgelegt ist, sofort mit so einem Sellout-Vorwurf und so einem Ausverkaufsvorwurf belegt wird. Und bei den Dingen, die du machst, wird ja auch oft gesagt, ja, der schielt halt einfach nur auf den großen Markt und der will einfach nur verkaufen. Das hat aber doch mit Kunst nichts mehr zu tun.
Ja, ich weiß nicht. Es ist ja so, dass wir machen ja zwei Sachen. Das eine ist die König Galerie. Das ist eben ein sehr subjektiv zusammengestelltes Programm von Künstlerinnen und Künstlern, die ich besonders, oder wir, meine Frau, mein Team und ich besonders relevant finden und wo wir finden, das sind die wichtigsten Protagonisten in ihrem Bereich.
Ja.
Ja, also da gibt's ja Malerei, Skulptur, Fotografie und dann eben auch abstrakte Malerei oder eben figurative Malerei. In diesen ganzen unterschiedlichen Gattungen glauben wir oder bemühen wir uns darum, die relevantesten Positionen zu vertreten.
Ja.
Und das ist super präzise und sehr eng spitz kuratiert und bietet in dem Zusammenhang auch relativ wenig irgendwie Flexibilität, mhm. weil das auch langfristige Vertretungen in der Zusammenarbeit sind. Und dann wollte ich aber, ich komme ja selber aus der Kunstelite, sage ich mal. Also ich bin eben in Anfang der 80er Jahre in Köln geboren. Da war Köln so neben New York wirklich auf einem Niveau die wichtigste Kunstmetropole in ja eben in diesem zentroeuropäisch-nordamerikanisch geprägten Kunstmarkt, damals noch sehr stark. Mhm. Und habe eigentlich immer versucht, diese Welt weiter zu öffnen und habe dann geguckt, wie kann man das tun? Und das kann man eben über solche Dinge wie Mode oder wir haben so eine Seife gemacht mit Erwin Wurm, der so berühmt geworden ist für seine One-Minute-Sculptures, in der man quasi selber zur Performance wird, wenn man sich die Hände wäscht. Und haben halt geguckt, wie können wir das so öffnen, dass künstlerische Inhalte breiter kommuniziert werden können. Und wenn man irgendwie bei den Leuten ins Leben will, dann ist die Wahl des Produkts und der Opinionwear, ob das ein Pullover ist oder ein Accessoire, einfach ein richtiger Weg. Und schlecht finde ich es jetzt auch nicht, wenn man damit Geld verdient, um damit wieder andere Projekte machen zu können.
Aber ich habe auch mal ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, du verkaufst irgendwie Kunstwerke in Höhe von 25.000 Euro. Da ist jetzt 50 Mützen verkaufen nicht dein zentrales Geschäftsfeld.
Nee, das absolut nicht. Also da ging es eher darum zu schauen, wir haben ja wahnsinnig viel Besuch bei uns, weil kostet ja auch keinen Eintritt. Ja. Und haben eben sehr großes, junges Publikum. Und da geht es eigentlich jetzt gar nicht unbedingt darum, denen auch noch irgendwas zu verkaufen, sondern eher, die tragen ja mit diesen Gegenständen und sowas diese Message dann auch irgendwie in die Welt raus. Und das finde ich eigentlich eher spannend daran. Aber ich finde auch, das jetzt nicht verkehrt zu sagen, dass man damit Umsätze generiert, mit denen man wieder irgendwas machen kann. Das finde ich vollkommen legitim und das macht auch Spaß. Weil es ist zum Beispiel im Umkehrschluss so, dass ich auch schon oft überlegt habe, dass wenn etwas nichts kostet, ist die Frage, wie viel es den Leuten auch wert ist. Ja. Ja? Also und da sind wir halt auch ganz unterschiedlich zu Museen. Wir sind ja sehr experimentierfreudig, was unsere Kommunikationswege angeht. Was Museen angeht, bin ich eigentlich sehr viel konservativer und finde, dass die sehr viel stärker ihrem Bildungsauftrag gerecht werden müssen. Ja. Und wir sehen uns eher so ein bisschen als anspruchsvolles Privatfernsehen. Und wenn man diese Analogie eben auf die Öffentlich-Rechtlichen vergleicht, dann fragt man sich, wieso die so schreckliche Vorabendserien produzieren, wo sie doch eigentlich gebührenfinanziert sind und einen Bildungsauftrag haben.
Ja, ja? Ja, ich finde das interessant, also weil ich finde das ja. Für mich ist das deswegen so spannend, weil wenn ich jetzt zu dir in die Galerie gehe und dann mir im Souvenirshop eben so eine Seife von Erwin Wurm kaufe oder diese Gildmütze zum Beispiel, dann ist das für mich nehme ich so das Gefühl mit nach Hause, an Kunst partizipiert zu haben und so ein Teil davon jetzt zu Hause zu haben, aber auch so ein Teil davon geworden sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an die, ich glaube, es war auf der letzten Documenta, da gab es so eine Künstlerin, die hat so eine, ich glaube, irgendwo in Serbien oder so eine Schuhfabrik ausfindig gemacht. Die haben so Arbeitsschuhe für die Arbeiterinnen gemacht, weil die Arbeiterinnen früher ewig lange am Band stehen mussten und nähen mussten in diesen ganzen Nähfabriken, die es da gab. Und denen haben immer die Schuhe wehgetan. Deswegen wurde eine extra Schuhfirma gegründet, um nur Schuhe für diese Arbeiterinnen zu machen. Und die hat diese Firma wieder aufgespürt und hat diese Schuhe dann auf der Documenta verkauft. Und da habe ich dann auch ein paar gekauft für meine Freundin, die nicht besonders cool fand, aber ich fand das einfach so, für mich war es einfach so toll, so ein Stück davon kaufen und mitnehmen zu können.
Ja, und wichtig ist ja, dass diese Objekte von den Künstlerinnen und Künstlern gestaltet sind und deren Universum, sage ich mal, entsprechen. Also das sind ja nicht irgendwie irgendwelche Malereimotive, die auf T-Shirts gedruckt werden, sondern speziell kleine Kunstwerke, die von den Künstlerinnen und Künstlern entwickelt werden, genau für diesen Zweck. Ja. Ja, also es ist was anderes als jetzt irgendwie ein Museumshop-Artikel, wo irgendeine Gemälde auf eine Kaffeetasse gedruckt wird. Ja, wichtig ist halt, dass es sich dann eben in der Welt dadurch verteilt und das natürlich auch Sachen sind, die sich jetzt durch neue Vertriebswege ermöglicht haben. Ja? Also das sehen wir ja an ganz vielen anderen Bereichen auch. Und das ist was, was uns stark interessiert, ob aus der Skate-Kultur oder eben, weiß ich nicht, wo kommt das noch? Wir gucken eben viel, was so in dem Bereich von den NFTs passiert, wo Künstlerinnen und Künstler den direkten Weg wählen, was wir auch immer stark befürworten, weil auf zum Beispiel dieser Datenbank, mit der wir dieses Ranking da erstellen, da sind 700.000 Künstlerinnen und Künstler gelistet und aber nur 7.000 Galerien. Das heißt, wenn man jetzt an diesen klassischen Vertriebsweg glaubt, dass Künstlerinnen und Künstler nur über Galerien verkaufen sollten, dann haben wir 100% Produktion auf 1% Konversion. Und das erzeugt eine Abhängigkeit den Galerien gegenüber, die überhaupt nicht gerecht werden können und auch gar nicht wollen.
Ja.
Und es gibt eben viel zu wenig Galerien, weil das wirtschaftlich total uninteressant ist, eine Galerie zu betreiben und gerade in Deutschland sehr bürokratischen Hürden unterliegt, von Geldwäsche über Aufbewahrungspflichten, Mehrwertsteuer ist höher in der Galerie als beim Künstler, Künstlersozialkasse, folgerecht und so.
Ja.
Dass wir jetzt schauen, wie kann man denn da Künstlerinnen und Künstler unterstützen, das aber eben jenseits der König-Galerie, das ist immer so ein bisschen kompliziert, weil wir eben mehrere Sachen machen und das versuchen wir eben mit Misa jetzt umzusetzen und da haben wir jetzt auch viel experimentiert mit NFTs und da kann man eben dann in den Code einschreiben, dass jedes Mal bei einem Wiederverkauf die Urheber beteiligt werden und so. Also es ist auf alle Fälle ein wahnsinnig spannender Zeitpunkt gerade, wie sich diese Welt neu ordnet.
Kannst du uns mal NFTs erklären? Wir haben alle mitbekommen, dass die jetzt in der Corona-Zeit zu einem riesengroßen Hype wurden und dass es sozusagen digitale Kunst ist, die man da verkauft. Aber wie genau funktionieren NFTs?
Vielleicht fängt man mit der Blockchain an. Die Blockchain ist sowas wie eine digitale Registratur, wo man, das kann man sich ein bisschen vorstellen, vielleicht wie ein Grundbuchamt, nicht nur für Immobilien, sondern für alles.
Mhm.
Und wenn man jetzt eine Wohnung kauft oder ein Haus, dann geht man zum Notar und vereinbart einen Kaufpreis und der Verkäufer steht im Grundbuch drin. Und wenn man diesen Kaufpreis bezahlt hat, dann wird der vorherige Eigentümer gelöscht und man wird selber als Eigentümer eingetragen. Das Ganze läuft über einen Notar und der gibt das eben beim Grundbuchamt ab und dann nach 6 Wochen ist man drin. Und im Prinzip ist das so ähnlich, nur für digitale hinterlegte Gegenstände. Ob das ein Video, ein JPEG ist, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Es kann eben auch eine Immobilie sein oder ein Auto oder eine Uhr oder ein Filmrecht oder was auch immer.
Ja.
Also das Underlying Asset sozusagen. Und warum das auf einmal so einen Hype in dem Digitalkunstbereich gebracht hat, ist, weil es ja digitale Kunst schon lange gibt. Also Leute, die eben irgendwelche digitalen Erzeugnisse machen, ob das Sounds, Videos, JPEGs oder was auch immer sind, die waren nur sehr schlecht veräußerbar, weil man konnte die zwar verkaufen, aber dann wussten eben nur die beiden, die miteinander dieses Geschäft gemacht haben, dass es verkauft wurde.
Hm.
Weil man kann auch theoretisch zum Notar gehen oder so, aber hier ist es eben so, dass das in dieser Blockchain, in dieser offenen Registratur eingetragen ist und als Token auch übereignet werden kann und wenn der Token dann weg ist, ist es weg.
Ja,
ja, also man kann diesen Token auch auf einer Cold Wallet ziehen, das ist sowas wie ein USB-Stick und wenn man den verliert, dann ist es weg. Und das insofern ist muss man sich das vorstellen wie ein Bitcoin.
Mhm.
Wenn du einen Bitcoin hast und ich habe einen Bitcoin und wir tauschen den, haben wir immer noch beide das Gleiche, weil der ist fungibel. Bei einem NFT ist es so, dass der eben verknüpft ist an einem konkreten Asset und damit einzigartig.
Okay.
Und genau, so muss man sich das vorstellen. Aber das Tolle ist, dass es darüber hinaus alle möglichen Anwendungsfunktionen gibt, sogenannte Smart Contracts. Da wird dann in der Vertragsurkunde festgelegt, dass wenn du jetzt ein kreatives Werk geschaffen hast, ich kaufe dir das ab und ich verkaufe es wieder, kannst du alles Mögliche da reinschreiben. Zum Beispiel, dass du immer 4% von dem Umsatz automatisch bekommst.
Mhm.
Oder dass dass ich es erst ein halbes Jahr später verkaufen darf.
Mhm.
Oder dass ich es nicht unter diesem Preis verkaufen darf. Und das sind natürlich Möglichkeiten, auch durch das Digitale ist quasi der Mittelsmann in der Form auch nicht mehr gebraucht, beziehungsweise bekommt eine andere Bedeutung, weil vielleicht wird da sogar noch mehr gebraucht, weil eben dieser, dadurch, dass es jetzt so ein riesiges Angebot gibt, ist die Notwendigkeit der Kuration und der Vorauswahl und der Kontextualisierung und Selektion noch wichtiger als vorher vielleicht, weil vorher eben dieses Bottleneck da war durch diese Galerien. Und jetzt gibt es dieses Riesenangebot, dann wird eben für, weiß ich nicht, Marktneukömmlinge, ist es sehr dankbar, wenn es dann wieder jemanden gibt, der das ein bisschen vorsortiert hat. Mhm. Oder dass es unterschiedliche Nischen gibt. Ja, dass die einen sind eben darauf spezialisiert und die anderen darauf.
Du bist ja jemand, der sowieso, sagen wir mal, neue Techniken oder Technologien oder was auch immer mit sehr offenen Armen empfängt. Ich erinnere mich, als der große Clubhouse-Hype war, dass du da irgendwie jeden Abend einen Talk gemacht hast, über Kunst mit KünstlerInnen gesprochen hast, über Kunst im digitalen Raum, über Kunst im Allgemeinen und so und einfach dich sehr auf dieses Medium, ich weiß nicht, machst du das immer noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Clubhouse ist ja eigentlich relativ durch, glaube ich.
Nee, das hat sich so ein bisschen erledigt, weil ich fand, das war so unglaublich flüchtig. Am Anfang war es irgendwie toll, weil der Austausch so interessant war, weil so viele unterschiedliche Leute da waren. Und jetzt geht es nur noch, also zumindest, wenn ich reinschaue, immer nur um Krypto. Und das finde ich auch interessant. Aber ich finde eigentlich immer sehr interessant, die unterschiedlichen Welten miteinander zu verknüpfen. Mhm. Ja, mich interessiert der Kunstbetrieb an sich nicht so sehr und auch nicht der Musikbetrieb, aber der Kunstbetrieb mit dem Musikbetrieb, das finde ich wieder spannend. Ja. Oder Architektur oder Mode oder alles eigentlich. Hauptsache, es geht über die eigenen Grenzen hinaus.
Aber ich habe auch mal so ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, du findest es immer so schade, dass ich glaube, jetzt muss ich überlegen, wie es genau war, aber dass zum Beispiel dass Architektur sehr an Kunst interessiert ist, aber umgekehrt nicht so. Und dass das bei Musik und Kunst auch immer so eine, es gibt oft nicht so eine Wechselwirkung, oder bei Mode war es, glaube ich, bei Mode und Kunst, dass Kunst sich sehr für Mode interessiert, aber Mode nur ein sehr oberflächliches Interesse an Kunst hat, sozusagen.
Ja, ich glaube, dass sich das aber Gott sei Dank gerade im Moment total auflöst und diese ganzen zugewiesenen Gattungsgrenzen sich verändern. Also dass immer mehr Schauspieler, die eben auch Kunst machen, damit offener umgehen oder Künstler, die auch Schauspielern oder so. Ja. Also ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren war es noch so, dass, weiß ich nicht, der Jeremy Sean, Künstler, mit dem ich in der Galerie arbeite, der von uns vertreten wird, der war relativ erfolgreich als DJ und Musiker und hatte dann das Gefühl, er kann das nicht weitermachen, weil dann würde man ihn in seiner Kunstproduktion nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, dass sich diese Dinge gerade auch durch so Kandidaten wie Virgil Abloh und viele andere sich verändern. Ja, also weil in der Modeindustrie ist es eben auch so, dass viele von den heute renommierten Designern wie Raf Simons oder so, die haben richtige Schneiderlehren gemacht und sind eben in diesem Feld auch ausgebildet. Und so Leute wie der Virgil, die kommen aus der Architektur und sind dann in diesem Feld gelandet und arbeiten dadurch auch anders. Und ich glaube, dass wir das vor vielen Jahren am Bauhaus zum Beispiel schon mal hatten, dass da diese ganzen zugewiesenen Gattungen sich aufgelöst haben. Und dann wurde das, also Mies van der Rohe zum Beispiel war gar kein Architekt. Ja, also der bedeutendste Architekt war nicht zeichnungsberechtigt und durfte nicht als Architekt arbeiten, hat aber trotzdem die großartigste Architektur des letzten Jahrhunderts geschaffen. Ja. Und ich glaube, so ähnlich, an so einem ähnlichen Punkt sind wir gerade, dass diese, was macht ein Autor, ein Schauspieler, Schauspielerin natürlich genauso gemeint, wie eng ist dieses Feld bestellt und wie frei kann das sein?
Aber da trifft man doch quasi immer auf die typischen Klischees, also gerade so diese Promi-Kunst von dem Schauspieler, der jetzt auch nochmal, wir fahren manchmal an die Ostsee und da gibt's eine Galerie, die verkauft Bilder von Armin Müller-Stahl. Ich habe mal in Neukölln eine Galerie gesehen, die Bilder von Frank Zander verkauft. Wir kennen alle die sogenannten Likörelle von Udo Lindenberg und so. Das ist doch dann so eine Kunst, die quasi auf dem Kunstmarkt nicht so richtig ernst genommen wird.
Nein, die wird nicht ernst genommen, aber ich finde eigentlich, den Maßstab sollte immer sein, ob es relevant ist.
Ja.
Also ob es irgendwie eine Relevanz hat. Und es gibt natürlich auch zwei Betrachtungen. Das eine ist der Markt, ob etwas gekauft und verkauft wird, und das andere, ob es irgendwie eine kulturelle Relevanz hat. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage, ob jemand jetzt zum Beispiel Kunst studiert hat oder nicht. Mhm. Ja, das ist im Kunstbetrieb selber doch noch eine relativ, eine Währung, sage ich mal, oder es ist wichtig, auch wo man studiert hat, ob man Meisterschüler ist oder nicht. Und das finde ich eigentlich nicht so ausschlaggebend, weil vor allem, wenn man dann da genauer hinguckt, hat das halt oft ganz viel mit Netzwerk zu tun und natürlich auch Austausch. Ja, also das Tolle an der Kunsthochschule ist, dass man sich so intensiv austauscht und da in so einer, automatisch in so einer Diskussionsrunde drin ist und sich mit der künstlerischen Praxis von den anderen beschäftigt. Aber das produziert noch lange keine relevanten Künstlerinnen und Künstler.
Ja. Was ich mich immer frage, ist, wie verkauft man Kunst, die nicht sachlich ist, also nicht dinglich ist. Ich, also zum Beispiel ein Künstler, den ich ganz toll finde, ist Paul McCarthy. Den ich mag die Arbeiten von dem total. Und ich meine, klar, da man könnte jetzt, ich habe den mal im Haus der Kunst in München gesehen vor x Jahren irgendwie. Da hat er so ein Fort aufgebaut, wo er so Indianer drin gespielt hat. Und man könnte jetzt natürlich so einzelne Holzpaneele dieses Forts verkaufen, aber es wäre auch irgendwie sinnlos. Das ist ja dann so Concept Art irgendwie im weitesten Sinne. Wie verkauft man Konzepte? Wie verkauft man Konzeptkunst?
Naja, bei Paul McCarthy ist es zum Beispiel so, dass dieses gesamte Fort, also das ist ja wie so eine Westernstadt, die ist eine Installation und war auch schon in der Auktion, glaube ich, für 3 Millionen Euro oder so. Und das sind so mechanische Skulpturen, wo irgendwie der Hund mit dem Cowboy fickt und sehr geht eben um Amerika und auch um so Perversion. Und das ist schon die tatsächliche Skulptur. Ja? Also das ist dann eine Installation. Der hat dann auch irgendwann angefangen, Bronzen zu machen. Also dass er so seine Ideen irgendwie in so Bronzen übertragen hat und Videos und Fotos. Und ich habe neulich eine Zeichnung von ihm verkauft bei uns auf der Misa, die verhältnismäßig günstig war eigentlich. Das war so ein riesiger Kürbis. Aber das ist eben das Interessante, was du gerade gesagt hast, die Konzepte, NFT, Performances zum Beispiel, dafür ist ein NFT sehr gut geeignet. Weil da kann ich eben ein Konzept mit verknüpfen und dann dieses Konzept als einmal einzigartig verkaufen. Das ist noch nicht so viel passiert, wird aber, glaube ich, verstärkt kommen. Im Moment ist es sehr stark durch diese ganzen animierten Digital-Dinge geprägt, aber ich glaube, dass wir das vor allem im Bereich der Konzeptkunst und der Fotografie und auch in der Fraktionalisierung von Kunst stärker sehen werden.
Was bedeutet Fraktionalisierung, Nico?
Fraktionalisierung heißt, du nimmst ein Gemälde und tokenisierst das, also machst quasi ein NFT aus dem Gemälde und kannst diesen Token dann in unterschiedliche Fraktionen einteilen. Und somit machst du dann ein Gemälde handelbar in vielen Einzelteilen für unterschiedliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Also so wie damals diese One-Million-Dollar-Homepage, wo jeder so ein Quadrat kaufen konnte von der Homepage und damit machen konnte, was er will quasi.
Zum Beispiel, oder es ist im Prinzip eigentlich ein bisschen wie ein Börsengang von einem Bild. Ja, also du hast ein IPO von einem Gemälde oder von einer Skulptur und darauf werden Aktien ausgegeben und die können eben dann gehandelt werden, ohne dass das Bild selber gehandelt wird.
Na, ja, verstehe. Du hast jetzt viel erklärt über den Verkauf von Bildern vor allem. Wahrscheinlich sind Bilder immer noch das am einfachsten zu verkaufen oder handeln. Also du hast auch irgendwann mal erzählt, dass Bilder dürfen nur bis 2,40 groß sein, sonst passen sie in New York nicht mehr in die Aufzüge rein. Für die Leute, die sich die in ihre Lofts hängen wollen.
Ja, wobei da haben wir über die Jahre hinweg auch einen super Trick gefunden. Und zwar kann man den Aufzug ein bisschen weiter runterfahren lassen und dann auch durchaus Bilder bis zu 3 Meter auf den Aufzugkabine draufstellen.
Oben drauf
und dann das Bild hochfahren und dann die Tür aufmachen und vom Aufzugdach wegnehmen.
Ja. Aber da geraten einige Leute sicherlich sehr ins Schwitzen, wenn man das mit den teuren Bildern macht.
Ja, vor allem ist das oft nicht ganz unaufwendig, weil man eben dafür dann den Aufzugsmechaniker braucht. Aber immer noch besser als ein Kran.
Ja, das glaube ich. Es gibt ja in Holland gibt es immer die Häuser, die quasi schon einen Kran am Fenster haben. Diese alten Hafenhäuser. Aber da sind die Wohnungen ja noch viel kleiner, da passt ja gar nichts
mehr. Aber da gibt es Sachen, das ist wirklich irre, was die Leute da schon gemacht haben. Ja, ganze Fassadenteile ausgebaut, um ihre Kunst reinzubekommen, um damit leben zu können und so.
Wahnsinn.
Ja.
Es gab auch mal, hat mir das mal ein Freund gezeigt, und ich, der beweise ich mich jetzt wieder als unwissend, weil ich nicht weiß, wie der hieß, aber es gab mal einen Künstler, der in New York eine Galerie irgendwie einen Meter tiefer gebuddelt hat und dann da der hat einfach den ganzen Boden raus gebuddelt.
Ja, großartig war das. Urs Fischer, ganz toller Bildhauer, der hat die Galerie ausgehoben und dann ein Loch in den Boden gebuddelt.
Ist das der gleiche, der auch eine Ausstellung gemacht hat, wo er einfach alle Bilder geklaut hat und dann aufgehangen hat? Gab es auch mal irgendwie, er hat dann einfach irgendeine andere Ausstellung beklaut und das in der Galerie aufgehangen.
Nee, es gibt ein ganz tolles Projekt von dem Ulay. Der hat hier den Spitzweg aus der Nationalgalerie geklaut. Ja. Am helllichten Tag vor, weiß nicht, 40 Jahren oder 30 Jahren. Und dann gibt es noch ein, was gibt's noch mit dem Clown? Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Der Urs Fischer hat noch so eine riesige Zigarettenschachtel an so einem gigantischen Motor durch den Raum bewegt. Der hat jetzt auch sehr interessante NFTs gemacht, der Urs Fischer.
Ja.
Der hat auch vor allem so Kerzenskulpturen gemacht, die angezündet werden und sich dann eben auflösen.
Naja. Glaubst du, dass, um mal die ganz großen, also ich glaube, bei Warhol liegt es relativ nah, dass der auch mega auf dieses NFT-Ding abgefahren wäre. Ich kenne immer so, es gibt doch, vor kurzem wurde doch so ein, der hat mal in so einer halben Werbeaktion auf so einem Amiga-Computer Bilder gemacht und die sind irgendwann zuletzt wiedergefunden worden und so ausgestellt worden und so. Also für den wäre das ja wahrscheinlich so die mega interessante Technik gewesen.
Ja, ich glaube, dass der vor allem einfach sehr interessiert war an allem, mit allem Experimente zu machen. Der war ja auch Filmregisseur und wollte dann groß rauskommen in Hollywood.
Ja.
Also der hat eigentlich mit allem immer experimentiert, was gerade neu war oder hat ja auch so Markenkooperationen gemacht und so. Also das ist auf alle Fälle, aber man weiß es natürlich nie, ne? Ich finde zum Beispiel, jetzt hat einer einen Picasso zu einem NFT gemacht und dann den Picasso verbrannt und gesagt, das findet jetzt nur noch als digitales Avatar statt. Das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung.
Ja.
Weil ich finde, das geht nicht. Man kann nicht das so eingreifen in das künstlerische Werk von jemand anderem, ob das Picasso ist oder jemand anders. Ja. Also das finde ich ein bisschen zu viel.
Aber das finde ich interessant, dass du da eine rote Linie ziehst, weil das ist ja am Ende auch wieder eine interessante Kunstaktion. Ich meine, und jetzt, klar, es ist vielleicht ein bisschen unfair, das von Künstler zu bewerten, aber Picasso-Arbeiten gibt es ja irgendwie genug, um auf der ganzen Welt gleichzeitig 100 Ausstellungen stattfinden zu lassen. So. Deswegen ist das da vielleicht so als Kommentar zu verstehen und irgendwie macht das Ganze begreiflicher.
Ja, ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht in dem Fall, weil die Zeichnung ist ja, natürlich kann man sagen, der hätte jetzt kein NFT wählen können für seinen Ausdruck, weil es das nicht gab, aber das war ja dadurch motiviert, diese Zeichnung zu erzeugen und ich finde, wenn die da ist, dann muss man das respektieren und kann nicht hingehen und die zerstören und sagen, die wird jetzt ersetzt durch ein digitales, ich glaube, das ist nur Aufmerksamkeitsökonomie auf Kosten anderer und ich finde, das kann man, auch wenn das jetzt keine besonders relevante Zeichnung war, finde ich, kann man das nicht auf Grundlage des künstlerischen Werks von jemand anderem machen. Das finde ich ist irgendwie auch bei Banksy nicht, da haben das ja auch welche gemacht, das finde ich auch nicht richtig. Ich finde den Ansatz schon interessant, also deshalb haben wir zum Beispiel auch eine digitale Galerie gegründet, wo Digitalkünstler für den digitalen Raum digitale Werke schaffen können.
Ja.
Weil ich finde es nicht interessant, die analogen, also ja, bei der Fraktionalisierung, weil man das als Werkzeug benutzt, um den Markt demokratischer zu machen und mehr Leute teilhaben zu lassen. Weil jetzt ist eben dieses Blue-Chip-Kunstkauf nur für Reiche möglich.
Ja.
Und junge Kunst ist sehr schwierig einzuordnen, weil woher will ich wissen, ob das jetzt quasi irgendeine Perspektive hat und die wichtigste Position ist und so weiter. Da habe ich auch keine emotionale Bindung mit, weil da habe ich noch keine Dokumentarfilme im Fernsehen gesehen, da habe ich noch keine Ausstellung gesehen, keine Bücher darüber gelesen. Da finde ich, ist es was anderes, aber da ich glaube, dass Kunst nicht schlechter wird dadurch, dass sie gehandelt wird. Mhm. Ja, das finde ich ist ein Fehler, aber ich kann nicht Kunst zerstören, um digitale Kopien davon zu erzeugen. Weil wenn Künstlerinnen und Künstler das machen wollen, dann machen sie es direkt und nicht, da kann man nicht posthum so eingreifen.
Na, verstehe. Kennst du die Frankfurter Hauptschule? So ein Künstlerkollektiv, ja. aus der Städelschule. Die haben ja zuletzt so eine Aktion gemacht, die fand ich aber, die hat mir aber auch ganz gut gefallen, wo sie so getan haben, als hätten sie, ich glaube, irgendwo in Oberhausen
die Beuys-Zitrone
geklaut und die zurück nach Afrika gebracht, in so ein afrikanisches Museum, weiß ich jetzt nicht so genau, irgendwo in Ghana oder so. Und wollten damit auch so ein bisschen, haben so gesagt, so, wir geben jetzt was zurück, weil wir diesen Ländern so viel geklaut haben und hier eben so viel koloniale Kunst. Und es gab einen riesen Aufschrei in der Kunstszene, also das Anliegen mag nobel sein, aber das kann man doch nicht machen. Die haben dann so ein sehr schönes Video dazu produziert und irgendwann nach, ich glaube, 3-4 Tagen kam raus, dass sie die irgendwie in Oberhausen versteckt haben, aber dass sie niemals irgendwie Oberhausen verlassen hat, weil es eben auch so ein sehr, also im Look sehr einfach reproduzierbares Kunstwerk gewesen ist. Das fand ich irgendwie ganz clever. Das hat mir irgendwie gut gefallen.
Das habe ich nicht so genau mitbekommen. Ich fand diesen Fall ganz interessant in Frankreich, als jemand, ich glaube, der kam aus Ghana, da Gegenstände entwenden wollte, um sie zurückzubringen nach Ghana. Also bei Ulay war es ja so ähnlich. Der hat ja der Spitzweg war das Lieblingsgemälde irgendwie der Dichter oder der Denker oder so heißt das, das war das Lieblingsbild von Hitler. Und das hat er eben entwendet und in eine Wohnung gebracht von so türkischen Gastarbeitern. Und das war eben in den 60er Jahren. Und es ging irgendwie, glaube ich, da war Günter Wallraff auch irgendwie involviert und war bei der Bild-Zeitung eingeschleust. Ja. Oder irgendwie sowas. In dieser Zeit kann ich das noch irgendwie verstehen. In der heutigen Gegenwart, wo ja, ich weiß nicht, ob das so eine guter Beitrag ist zu dieser Kolonialismusdebatte, die ja sowieso auf Hochtouren läuft, ja. Und wo man, glaube ich, ein bisschen Verständnis dafür haben muss, dass das Prozesse sind, die einfach dauern. Ja, also so wie das gedauert hat, bis wir Frauenquoten haben, mehr oder weniger, bis es ein Bewusstsein dafür gab, dass wir eine sehr westlich geprägte Kulturbetrachtung haben, muss man, glaube ich, diesen Tankern an Kultureinrichtungen ein bisschen Zeit geben, sich da zu finden. Ja? Und da sind ja, was ich eben richtig finde, diese ganzen Restitutionen auf einem guten Weg. Aber das ist alles vollkommen okay, so vorzugehen irgendwie. Aber es ist halt Aufmerksamkeitsökonomie. Und die Frage ist, ob das der eigentlichen Ordnung der Sachen so zuträglich ist. Da bin ich nicht so sicher. Aber das ist auch Gott sei Dank nicht so mein Feld. Ja.
Du hast ja jetzt vor knapp 20 Jahren, ich glaube 2002, hast du deine erste Galerie gegründet, ne?
Genau.
In Berlin,
ja.
Am Rosa-Luxemburg-Platz. Kann man heute, macht es noch Sinn, heute eine Galerie zu gründen? Beziehungsweise, was würdest du Leuten raten, die heute eine gründen wollen? Du hast gerade eben gesagt, es gibt zu wenige.
Genau, es gibt zu wenige, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein Auslaufmodell ist. Und ob es nicht neue, interessantere Formen der Vermittlung gibt. Also ich verstehe mich ja als jemand, der Räume zur Verfügung stellt, damit Künstlerinnen und Künstler da ihre Arbeit zeigen können. Mhm. Und ich glaube, dass es das, ich weiß nicht, ob das quasi in Retail-Räumen noch nötig ist. Mhm. Ja? Und ob man dann nicht andere Formen und Kommunikationswege finden kann, die vielleicht zeitgemäßer sind. Oder vielleicht gerade mit Retail, also mit quasi klassischen Ladengeschäften, weil natürlich will die Kunst in der Regel physisch erlebt werden. Und jetzt mit der, mit dem Sterben der Innenstädte ergeben sich vielleicht auch wieder große Möglichkeiten, dass diese Orte, an denen eben sonst der Konsum stattgefunden hat, oder für den restlich Verbleibenden braucht es ja auch irgendwie vielleicht eine Kompensation. Und das könnte zum Beispiel, das könnten Galeriemodelle sein.
Du hast ja auch eine Galerie in einem Parkhaus in London gebaut quasi, ne?
Genau, wir sind eben an vielen unterschiedlichen, fast kunstarttypischen Orten, weil ich diese rein sterilen White Cube Inszenierungen oft gar nicht so sinnvoll finde. Also ja. Die Galerie in Berlin ist in der ehemaligen katholischen Kirche, in einer brutalistischen Kirche. In London ist es in der ehemaligen Tiefgarage. In Seoul sind wir in einem Luxus Klamotten Accessoirehandel, MCM heißen die machen so, ist halt so ein Luxuslabel. Ja. In Monaco sind wir in einem mehrstöckigen Villa, eher wie so ein Wohnhaus. Und in Wien eröffnen wir jetzt in einem ehemaligen Verkehrszentrum. Also das war so eine Art Ticketschalter der Kaiserzeit. Ja. Und das war's. In Decentraland haben wir zum Beispiel die Galerie in Berlin verändert nachgebaut. Also die ist quasi virtuell, aber hat dann viele Attribute, die sie im virtuellen, also die sie im realen Raum braucht, die im virtuellen nicht nötig sind, wie Statik und so, die sind dort weg.
Ja. Wie schnell kann es passieren, dass Kunst kippt in so eine, also ich denke zum Beispiel an Banksy, von dem wir am Anfang alle ganz begeistert waren, jetzt ist das ja eigentlich so eine Art Kitsch geworden, wenn man so will. Wie kann man das, oder vor allem, wie kann man das verhindern, dass das passiert?
Ja, also Banksy fand ich zum Beispiel nie besonders interessant, weil ich das so wahnsinnig illustrativ finde. Finde aber, dass die klassische Kunstwelt verurteilt nicht, aber distanziert sich eigentlich sehr stark davon. Und das finde ich falsch, weil es ja auch sehr viele Leute begeistert und auch viele Leute ihren Weg über Banksy in die Kunst finden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel damit auch wieder mit so Aufmerksamkeitsökonomie und auch so einer Content-Marketing-artigen Geschichte von der Unbekannte aus dem Nichts, von der Straße zu Millionenbeträgen. Und da auch, es gibt so einen Louis Dufiné-Film, wo irgendwie hat so ein Frontsoldat eine Matisse-Tätowierung auf dem Rücken und dann jagen alle diesen Typen, weil alle diese wertvolle Haut abziehen wollen. Und so eine ähnliche Geschichte ist es irgendwie mit Banksy, den kennt keiner und dann führt er die Kunstwelt vor und alles wird immer teurer. Und es sind natürlich auch so typische, es hat sehr viel mit Wert und Wertschöpfung und so zu tun, aber nicht so viel selber mit den Motiven selbst. Ja? Also ja. Die sind halt irgendwie illustrativ. Mich erinnert es oft eher an jemand, der sehr gute visuelle Grafik macht für... Also einfach wie ein guter Werbeillustrator, der starke Giphys oder so produziert.
Ja.
Und ich finde aber, dass es schon gut ist, dass es das gibt, weil es eben viele Leute begeistert und die darüber dann auch anfangen, sich eben für andere Positionen zu interessieren. Das gleiche gilt für Kors, der ja auch so ein Phänomen ist.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen so wie Katie, also wie wenn ich jetzt irgendwie die Musik nicht gut finde, ja. Also ich krieg das, dann schnapp das bei meiner Tochter auf und finde Katy Perry natürlich irgendwie super. Also weil es ist gut gemacht und knallt und hat irgendwie einen super Beat. Und so ähnlich ist es eben mit Banksy auch. Mhm. Und wenn man aber darüber dann, keine Ahnung, wenn man sich ein bisschen auskennt, hört man auf einmal die Bassline und sagt, die kenne ich doch von Peaches, ja. Und die hat Peaches gemacht und dann hat die das übernommen. Und so ähnlich ist es vielleicht mit Banksy und Warhol oder anderen Positionen. Und deshalb ist es aber gut, dass es diese ganzen Pop-Strömungen gibt, weil die sind natürlich viel zugänglicher und darüber kommen Leute dann auch irgendwie rein. Ja?
Ja.
Ich glaube nur, dass der Markt der Kunst manchmal ein bisschen im Weg steht.
Ja,
ja, weil nicht alle gute Kunst wird teuer gehandelt.
Hm. Ich glaube, ein anderes Klischee über Kunst, das ich immer wieder fast ein bisschen ärgerlich finde oder nicht ärgerlich, aber was mich immer wieder sehr wundert, und das liegt vielleicht an so einer deutschen Einstellung oder Haltung dazu, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass die Deutschen Kunst und oder KünstlerInnen keinen Humor zutrauen oder oft glauben, dass Kunst nicht humoristisch sein kann oder vielleicht sogar darf. Und dabei gibt es immer wieder Sachen, Künstler arbeiten, die ich wahnsinnig witzig finde. Also jetzt mal angefangen mit so einem Klassiker wie Kippenbergers Ich kann im besten Willen keine Hakenkreuze entdecken.
Ja.
Das habe ich mir in der, bevor sie umgebaut wurde, noch hier in der Nationalgalerie angeguckt und habe wirklich laut lachen müssen, weil ich es einfach so witzig fand. Und dann kam aber direkt ein Wärter und hat geguckt, was ich da mache, weil ich über ein Bild lache. Das war sofort suspekt. Oder auch, ich weiß noch, vor ein paar Jahren war in, das war glaube ich auch im Ludwig, große Matthew Barney Retrospektive, und da habe ich mir dann so habe ich mich dann da ins Kino gesetzt und ein bisschen irgendein Teil, weil die liefen ja in Dauerschleife, aus diesem Cremaster Zyklus angeguckt, wo so 5 Cadillacs einen Cadillac zu Schrott fahren in so einer Hotellobby irgendwie, und ich fand's mega witzig, aber ich habe immer das Gefühl, dass oft von Kunst erwartet wird, nicht witzig zu sein oder so.
Ja, ich glaube, dass das eben das Missverständnis ist, dass man glaubt, diese Tempel sind irgendwie Ehrfurchtsräume, und ich denke, dass es gibt wahnsinnig viele partizipatorische Angebote, wo das anders ist, aber die sind noch nicht so stark genug verbreitet, und diese Schwelle ist halt immer noch da, sich da überhaupt erstmal reinzutrauen.
Ja.
Und ist halt auch sehr unterschiedlich, ja. Also es ist irgendwie. Und da spielt vielleicht auch das ist eben das, was ich vorhin meinte mit der öffentlichen Hand. Ich finde, die öffentliche Hand sollte sich eigentlich leisten können, nicht so stark zu unterhalten und da eher auf Vermittlung zu gehen. Und da sind eben diese Positionen selber, das geht ja von denen dann aus, ne? Also das ist ja jetzt, die beiden Sachen sind ja jetzt die künstlerischen Erzeugnisse dieser beiden Beispiele. Also ich finde, dass der Udo Kittelmann das hier zum Beispiel bei der Nationalgalerie ganz gut gemacht hat, weißt du, mit den Rentieren. Also ich fand, mir war es zum Teil ein bisschen zu populär mit den Rentieren, mit denen man dann übernachten konnte, von Carsten Höller oder den Hüpfburgen von Thomas Saraceno. Aber ich glaube, das ist eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel hier die Madonna von Max Ernst, ja, die im Christenkind da den Hintern versohlt. Mhm. Das waren natürlich damals riesige Skandale, aber auch das ist ein Beispiel dafür, wie offen die Kunst doch auch sein kann, und jetzt nicht nur, oder Marcel Duchamps Urinal, was er ins Museum gestellt hat, ist ja auch schon eine, worauf sich dann zum Beispiel der Maurizio Cattelan mit seiner Banane, die ja für viel Schlagzeilen gesorgt hat, die ich ganz großartig finde, bezogen hat. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Leute sich mehr das einfach anschauen, und da gibt es eben viel Humoristisches, Unterhaltendes, aber auch sehr Ernstes und Bewegendes.
Das eine schließt das andere auch nicht aus, also es kann ja auch etwas humoristisch oder lustig sein und trotzdem sehr einen ernsten Hintergrund haben.
Klar,
oder?
Wie das Hakenkreuzbild, ne, genau. Von Kippenberger, was ja einerseits sich irgendwie auf abstrakte Malerei bezieht. Das ist ja so ein
Formgeballer.
Genau, so ein abstraktes Krickelkrackel. Ja. Und hat eben damit der Aufarbeitung des Holocaust zu tun. Hat aber natürlich viel, es gibt auch ein anderes, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein Bild von Josef Beuys Mutter, und ist aber ein Mann auf dem Bild drauf.
Ja, mein Bruder war mal vor Jahren in der Tate Modern und hat sich da so eine Ausstellung angeguckt, und er hat gesagt, als er da Beuys gesehen hat, hat er das erste Mal Beuys verstanden, weil er so das Gefühl hatte, dass da der Raum sich auf den Künstler bezieht und nicht umgekehrt.
Das ist interessant. Ich habe meine eigene Zugang, obwohl ich ja aufgewachsen bin mit Gerhard Richter als Trauzeuge meiner Eltern und Künstler ein- und ausgehend und so, habe ich meinen Zugang zu Kunst im Kunstunterricht in dem Blindeninternat bekommen.
Ja.
Weil ich da sozusagen wurde didaktisch über Kunst gesprochen oder es wurde eben richtig vermittelt, erklärt, und auf einem, wie sagt man, in einem Kontext mit Deutsch und Physik und Englisch und Mathematik, und hatte da in so kanonisierten Form eine Rolle, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, was für eine gesellschaftliche Relevanz Kunst doch hat.
Ja. Und eben bei euch zu Hause ein- und ausgeht auch. Du hast mal in Interviews erzählt, es wäre dir vorher nicht so klar gewesen, dass da irgendwie, dass das Weltkünstler sind, mit denen, die du in deiner Kindheit irgendwie da zu Hause getroffen.
Ja, aber nicht, weil die irgendwie so berühmt sind, sondern ich habe eben gemerkt, was Kunst doch für eine gesellschaftliche Bedeutung hat.
Ja.
Also angefangen bei entarteter Kunst bei den Nazis, ja.
Mhm.
oder auch anderen Diktaturen, warum unterbinden die künstlerischen Ausdruck, wenn er es nicht so eine Macht und Kraft hätte, so eine große Rolle zu spielen. Ja? Also wenn es keine Rolle spielt, brauchen wir es auch nicht verbieten. Mhm. Und auch eben vorhin hier über Ulay sprechend, auch da geht es ja irgendwie um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und wie gehen wir damit um und in welchem jetzt auch die ganze Nolde-Diskussion, wie gehen wir mit Künstlern um, die so ein ideologisches Bild hatten, können wir deren Kunst noch verehren, Wagner und so. Mhm. Und das fand ich eben total interessant und habe gemerkt, da ist doch eine gewisse Kraft drin, die natürlich auch, das Tolle an der Kunst ist, dass sie frei ist von Funktionen. Ja. Ja, also und dafür will ich Raum schaffen und da gehört das Verkaufen natürlich dazu.
Muss Kunst überhaupt irgendwas? Bevor ich die Frage weiter formuliere, frage ich mich, ob Kunst überhaupt irgendwas müssen muss.
Naja, ich würde sagen, es muss schon im Rahmen der Kunst irgendwie einen Beitrag leisten.
Ja,
ja, also es muss schon manchmal gewollt und gezielt und manchmal auch aus Versehen innerhalb der Kunst irgendwie funktionieren oder sich erweitern oder irgendein, auch muss schon auch, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise irgendeinen neuen Beitrag leisten.
Ja, zur gesellschaftlichen Debatte.
Ja, oder zur künstlerischen.
Ja. Aber würdest du die künstlerische Debatte von der gesellschaftlichen Debatte trennen?
Manchmal schon, ja klar. Manchmal geht es ja auch nur um reine Ästhetik oder nur um künstlerische Fragen. Ich finde nur eben, deshalb meinte ich das vorhin mit dem Beuys, wie interessant so etwas noch ist, wenn es das in der Form in anderer Konstellation schon gegeben hat.
Ja.
Und ob das wirklich einen Beitrag zu der politischen Debatte der Restitution führt und ob man nicht den Leuten, weil ich glaube, ich habe das nicht so richtig verfolgt, aber ich glaube, dass man damit den Ausstellungsbetreiber manchmal auch nicht so gerecht wird, sondern die werden dann irgendwie die werden eigentlich instrumentalisiert für irgendwas, für wo man ihnen nicht mit gerecht wird. Hm. Und ich frage mich, ob so eine Protestaktion noch so interessant ist, wenn es vor 40 Jahren solche Protestaktionen gab, die viel berechtigter waren und auch echte Risiken mit sich gebracht haben.
Aber vielleicht empfindest du das ja nur von heute aus gesehen so. Ich meine, für die gab es ja auch quasi ein echtes Risiko, weil sich irgendwie so viele Leute aufgeregt haben und so.
Ja, also einmal ist es ja ein Multiple, ja, diese Zitrone, ich glaube, die hat auch irgendjemand anderem gehört. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht so genau. Ja. Ich finde nur dieses ganze Entwenden, ich meine, ich habe damals nicht in der Zeit gelebt, aber ich glaube, 1967 war Deutschland noch anders, als es heute ist.
Ja.
Diese Restitutionsdebatte ist im vollen Gange mit den ganzen geraubten Kulturgütern. Ich persönlich finde es einfach nicht so interessant. Also ich und bei vielen anderen Sachen auch.
Ja.
Aber ich kenne es natürlich auch. Ja? Also ich kenne natürlich diese ganzen Protestgeschichten. Es gab auch ich glaube, der heißt Michael Morley, gab es diese ganze Banksy-Geschichte zum Beispiel auch schon.
Ja.
Ja? Also der hat ein Bild, was von ihm in der Auktion war, in dem Moment, wo es zugeschlagen wurde, mit einer Farbpatrone angeschossen.
Ja.
Also so ähnlich wie der Banksy das mit dem Ballon gemacht hat.
Ja.
Dann ist man natürlich so ein bisschen, ja, aber das man kennt es
ja,
halt, ja.
Ja, aber das ist ja dann vielleicht wieder der Fluch des Sich-Auskennens, was wir ganz am Anfang irgendwie auch besprochen haben. Also dass es vielleicht auch was Besonderes ist, wenn man sich nicht so gut auskennt und dadurch dann sich eben noch von solchen Sachen überraschen lassen kann. Vielleicht geht es davon aus, dass du relativ wenig noch in deinem Job, also auch wenn du, ich weiß nicht, ob du viel in andere Galerien gehst oder so, aber dass es noch viele Arbeiten gibt, die dich wirklich überraschen können oder aus der Reserve locken können. Ist das so oder ist das nicht?
Also ich gucke immer die ganze Zeit, schaue mir so viel an, wie es geht, vor allem wenn ich auf Reisen bin und dann ist es nicht so, dass es häufig ist, aber wenn es so ist, ist es wahnsinnig beeindruckend.
Hm.
Das ist schon so, dass es da immer wieder Sachen gibt, die mich total tief beeindrucken schon.
Ja. Was war das Letzte, was dich richtig beeindruckt hat?
Also besonders spannend fand ich eine Malerin in Los Angeles, die heißt Anna Wyant.
Mhm.
Oder jetzt zum Beispiel auch eine Malerin, die wir jetzt ausstellen aus Los Angeles, die heißt Austin Wiener, die ich sehr beeindruckend fand. Also eben auch da jetzt zum Beispiel in einem künstlerischen Beitrag wie Malerei, abstrakter Malerei, die im Moment auch überhaupt nicht in Mode ist, sondern alles ist im Moment sehr figurativ, da noch einen Beitrag zu leisten, fand ich schon sehr beeindruckend. Also, weil das ist echt ein beackertes Feld. Und da noch noch was hinzuzufügen zu dieser jahrhundertenalten Praxis, fand ich schon beeindruckend.
Was glaubst du, was werden die nächsten großen Themen der Kunstwelt werden? Also wir haben jetzt schon so ein bisschen gesagt, NFTs werden jetzt gerade, ist es hauptsächlich so Digital Art, das wird sich auch nochmal ändern, die werden so andere Anwendungsfelder finden, aber was ist etwas, womit wir in den nächsten Jahren rechnen können, was so das große Thema der Kunst sein wird?
Ich glaube eher, dass die Kunst ein ganz großes Thema wird in der breiteren Öffentlichkeit. Also ich glaube, es wird immer mehr Leute geben, die Kunst machen, ja. Und was ich vor vielen Jahren, wo ich noch dachte, oh je, jetzt erzählen die mir, dass sie auch noch malen. Aber ich finde das eigentlich super, weil dadurch beschäftigen die Leute sich mit Kunst. Also ich glaube, wir werden eher so eine Art, nicht, dass sich in der Kunst so viel verändert, sondern dass die Kunst viel breiter wird in Leuten, die selber Kunst machen. Und aber auch, glaube ich, dass der Kunstmarkt sich der breiten Öffentlichkeit öffnen wird und man anders eben als bei Musik oder anderen Sachen, sich an Kunst wird beteiligen können. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr viel verändern. Also das ist auch etwas, woran wir arbeiten. Dass wir eben jetzt, ist der Kunstmarkt eben einigen wenigen, also zumindest dieses Blue-Chip-Segment vorenthalten. Und ich glaube, das wird sich relativ bald ändern.
Und wie werde ich Künstler?
Indem du Kunst machst.
Und wie komme ich dazu, von dir ausgestellt und verkauft zu werden?
Indem du
indem ich gute Kunst mache.
Genau. indem du einfach deine, also wie würde ich vorgehen? Erstmal würde ich mich orientieren, was gibt's schon. Ja. Ja. Also weil wenn man was macht in dem Bereich, wo es schon ganz viel gibt, es macht ja nichts, weil man kann ja trotzdem noch Bücher schreiben oder noch einen Podcast aufnehmen. Gibt ja trotzdem, gibt zwar schon welche, aber man selber bringt sich da ja ein. Ja. Dann würde ich, glaube ich, vorgehen und schauen, was interessiert mich denn? Und dann gucken, was ist das, was mich da interessiert? Und dann schauen, wo kommt denn das, was mich da interessiert, her? Wer sind die Besten, die in diesem Bereich? Warum machen die das? Manchmal gibt es auch Missverständnisse. Ja. Ja? Dann glaubt man, das hätte irgendwas mit Graffiti zu tun, hat es aber gar nicht. Ja. Nur weil es nach Graffiti aussieht. Ja. Und dann würde ich gucken, okay, was gibt es da schon sozusagen top-notch? Und daran würde ich mich orientieren und gucken, was interessiert mich daran und was kann ich da noch für einen Beitrag leisten, den in der Form so niemand gemacht hat. Mhm. Ja, also das ist im Prinzip, deshalb sind ja Künstlerinnen und Künstler wie Unternehmer per excellence, ja, super innovativ, wahnsinnig risikobereit, irre ausdauernd, sehr diszipliniert auch. Und da muss man arbeiten, 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 arbeiten und noch mehr arbeiten.
Und muss ich auch auf Instagram sein?
Es hilft auf alle Fälle. Aber ich würde erst auf Instagram gehen, wenn ich was hätte zum Zeigen.
Umgekehrt schwierig.
Ja. Aber es hilft natürlich, weil es die Möglichkeit gibt, schnell großen Reichweiten Inhalte gegenüber zu kommunizieren.
Ja.
Ja, und das ist natürlich eine Kraft, die da drin liegt. Die ich ganz erstaunt bin, immer noch viele nicht verstanden haben.
Ah.
Also für unsere Arbeit ist das irre wichtig.
Gibt es einen Ort auf der Welt, wo du noch eine Galerie eröffnen möchtest?
Naja, das kommt eigentlich immer eher so zu mir. Ich finde Asien wahnsinnig spannend, aber gibt jetzt keinen Ort, nein.
Ja.
Nee, gibt jetzt nichts, wo ich denken würde, das muss jetzt unbedingt sein. Ich finde USA natürlich auch total spannend. Aber auch extrem kompetitiv. Ich finde die Schweiz auch interessant, aber eigentlich jetzt keine.
Lieber Johann, ich danke dir total, dass du heute hier gewesen bist.
Vielen Dank für die Erfahrung.
Und uns diesen Einblick beschert hast in diese wunderbare Welt.
Ja, kommt immer gucken, kommt vorbei.
Nur Montags ist geschlossen, deswegen bist du heute hier.
Montags ist geschlossen, ja. Galerie ist Dienstag bis Sonntag offen, online sowieso 24 Stunden, 7.
Du hast auch eine App, ich habe auch eine App von dir, wo man regelmäßig Ausstellungen stattfinden.
Genau, in der König-Galerie-App kann man digital in die Galerie gehen, das ist ja rein digital.
Ja.
Mit der App kannst du nur in die digitale Galerie gehen und ist eben auch ohne Anmeldung und so einfach direkt rein. Aber die Erfahrung, deshalb finde ich das ja auch einen guten Begriff, ist bei uns irgendwie wahnsinnig wichtig. Online wie offline.
Ja. Ja, das stimmt. Und eine Erfahrung ist tatsächlich, danke, dass du da gewesen bist. Das müssen wir irgendwann nochmal fortführen, dieses Gespräch. Und ja, weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen weltweiten Projekten.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und Dankeschön an Wenzel, der war heute unser Producer hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Die Nils Buckelberg-Erfahrung.